Brauche ich heute noch Lebensversicherungen, Rentenversicherungen oder Bausparverträge zum Vermögensaufbau? Finanzprodukte, die langfristig stabil erscheinen, aber letztlich Verluste einbringen, solche Geschichten kenne ich seit den 90ern. Doch seit 2008 und dann nochmal seit 2020 häufen sie sich merklich. Felix Früchtel von der ProLife GmbH ist jemand, dem das bekannt vorkommen dürfte. Als Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich darauf spezialisiert hat, Kunden beim Ausstieg aus unrentablen Versicherungsverträgen zu unterstützen und ihr Kapital zurückzuholen, kennt er die Problematik aus dem FF. Vor über einem Jahr habe ich mit ihm in Folge 87 bereits darüber gesprochen, wie Menschen sich mit Versicherungen arm sparen. Herzlich willkommen, Felix.
Lieber Ronny, danke für die Einladung.
Lieber Felix, warum klammern wir uns krampfhaft an Geldversprechen, die uns über Jahre hinweg arm sparen, während das Fundament darunter immer instabiler wird? Diese Geldversprechen sind ja letztlich nichts anderes als löchrige Rettungsboote auf einem sinkenden Schiff, oder?
Das ist ein sehr guter Vergleich, ja. Also das Thema ist, dass wir, glaube ich, gar nicht so sehr wissen, dass wir auf einem sinkenden Schiff uns befinden. Das ist mein Eindruck. Ich glaube kaum, dass jemand wirklich auf den absteigenden Ast setzen würde, wenn es ihm bewusst wäre, was da wirklich in diesen Finanzprodukten aktuell passiert. Und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir Aufklärungsarbeit dahingehend betreiben müssen, was in diesen Finanzprodukten, was ja nicht nur Lebens- oder Rentenversicherungen betrifft, sondern auch Bankprodukte, die man ja seit Jahrzehnten kennt, die genauso vor dem Kollaps stehen, dass da wirklich Aufklärungsarbeit betrieben werden muss, um die Leute dahingehend, ja, die Möglichkeit überhaupt zu geben, diese Produkte mal zu hinterfragen und zu schauen, okay, sind das denn wirklich Produkte, mit denen ich für das Alter vorsorgen kann oder bin ich eben auf dem sinkenden Schiff und muss ich irgendwann absteigen, weil ich sonst mit meinem Produkt untergehe und gar keine Möglichkeit mehr habe, Kapital fürs Alter aufzusparen.
Es ist ja so, man zahlt als Versicherungskunde jahrelang Geld ein, vertraut letztlich darauf, dass die Bedingungen der Versicherungsgesellschaften unverändert bleiben und die Institution, also die Versicherung, der ich mein Geld anvertraue, auch in Jahrzehnten noch existiert und zahlungsfähig ist. Es sind ja häufig sehr langfristige Verträge, die man da eingeht. Gleichzeitig setzt man auch darauf, dass die versprochenen Zinsen und Erträge, die tatsächlich erzielt werden, zur Auszahlung gelangen. Meinst du, Felix, solch ein Geschäftsmodell würde heute noch bei Investoren durchgehen, zum Beispiel in einer Sendung wie Die Höhle der Löwen?
Nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Produkt in der Konstellation heute noch eine Daseinsberechtigung hätte, wenn alle Parameter offen dargelegt werden würden. Und das ist ja das große Problem, das wir haben. Die Versicherungsnehmer, die Sparer, die solche Produkte ja auch heute noch abschließen. Also diese Situation haben wir ja. Die Leute schließen die Verträge auch heute noch ab. Aber eben aufgrund der Tatsache, weil sie nicht wissen, wie diese Produkte gestrickt sind. Und der Vergleich, den du gerade angestellt hast, den finde ich sehr, sehr gut, weil wenn wir die Transparenz hätten, dass wir den Leuten von vornherein sagen, pass mal auf, die Situation ist die folgende. Du zahlst einen gewissen Betrag in einen Vertrag ein. Du gibst Geld an eine Institution ab, in dem Fall an die Bank oder an die Versicherungsgesellschaft. Das ist dann nicht mehr dein Eigentum, sondern du hast auf einmal eine Forderung gegenüber einer dritten Institution. Du hast die Handhabe über dein Kapital nicht mehr und du hast eine immense Kostenquote, die du mitzahlen musst. Und am Ende der Laufzeit kriegst du vielleicht einen gewissen Betrag, vielleicht garantieren wir den sogar, aber du bist natürlich während dieser Laufzeit schutzlos der Inflation ausgesetzt. Also wir merken schon, Ronny, wenn wir darüber reden, die Situation wäre definitiv so, dass die meisten Leute sagen würden, naja, also die Parameter stimmen jetzt nicht so überein mit dem, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte und wie ich meine Altersvorsorge aufbauen möchte. Einen solchen Vertrag würde ich nicht abschließen. Und trotzdem werden jedes Jahr Millionen von sowohl klassischen als auch vorgebundenen Lebens- oder Rentenversicherungen, Bausparverträgen, Riester, Rürup, was es da alles gibt, abgeschlossen. Ja, und da wird ein bisschen mit der Unwissenheit des jeweiligen Versicherungsnehmers oder mit des jeweiligen Sparers gespielt. Und es werden halt andere Parameter in den Vordergrund gerückt, die vermeintlich schön klingen und die dazu führen, dass man Kapital in unendlicher Form aufbauen kann. Aber wenn man das Ganze ganz nüchtern betrachtet, dann würde um auf deine Ausgangssituation zurückzugehen, von den Löwen in der Höhle der Löwen keiner zubeißen.
Das glaube ich allerdings auch. Du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal. Eines deiner aktuellen YouTube-Videos trägt den Titel ein Albtraum für Versicherte wird wahr oder ein anderes, Renten werden gekürzt, jetzt gibt es noch weniger. Und ein drittes, das was mich sehr angesprochen hat, ist Versicherer FEU meldet Insolvenz an. Steht es wirklich so dramatisch um die Branche oder ist das auch die Brille, durch die du durchschaust mit deiner Firma?
Ja, jetzt bin ich natürlich der Prediger im eigenen Land. Das muss man schon ehrlicherweise dazu sagen. Wir kriegen natürlich auch alles ab, was in der Branche passiert und kriegen das unmittelbar mit. Du darfst nicht vergessen, Ronny, bei uns landen die Versicherungsverträge, die besonders schlecht laufen. Das heißt, wir sehen immer die Extrembeispiele. Wir kriegen die Schicksale der Kunden mit, die uns dann offerieren, was sie mit dieser Police abermals geplant hatten, was jetzt nicht mehr funktioniert. Also natürlich betrachte ich die Thematik aus einer gewissen Blickrichtung heraus. Raus. Aber man muss natürlich objektiv feststellen, die Einschläge kommen näher. Wir hatten letztes Jahr die Eurovita-Versicherung. Da hat jeder gesagt, naja, das ist in Südtirol gewesen. Das hat ja in Deutschland fast niemand betroffen. Und das war jetzt auch keine Riesenversicherung. Aber spätestens als im Juli die FWU-Versicherung, wie du das ja gerade eben richtigerweise angesprochen hattest, plötzlich in die Insolvenz gegangen ist, wo sie noch ein paar Monate vorher ein Rating von der Ratingagentur Fitch erhalten hat mit BBB+, glaube ich, also kein schlechtes Rating. Und dann irgendwie ein paar Monate später die Hände strecken muss und sagen, wir sind hier raus und der Vertrieb eingestellt wird in Deutschland, in Österreich, in Luxemburg, die luxemburgische Finanzaufsicht sofort eine Auszahlungssperre verhängt hat. Dann hat die Branche schon zusammengezuckt und hat gesagt, was ist denn da los? Aber natürlich waren auch gleich die Versicherungsjünger wieder am Start und haben gesagt, naja, die Versicherungsgesellschaft lag im Ausland, die ist in Luxemburg, das kann man nicht mit deutschen Versicherungsgesellschaften vergleichen. Zum Teil muss ich den Leuten da recht geben. Der deutsche Markt ist noch etwas eher reguliert. Wir haben hier Sachen wie den Protektor. Wir haben hier eine andere Schutzeinrichtung, den sich die Versicherungsgesellschaften unterstellen müssen. Nichtsdestotrotz merken wir, die Versicherungsgesellschaften, je kleiner die werden, umso eher stehen sie mit dem Rücken an der Wand. Und es wird eine gewisse Konsolidierung am Markt geben. Und die Konsolidierung wird halt dahingehend ausschauen, dass solche Versicherungsgesellschaften entweder pleite gehen, was ja nichts anderes bedeutet, als dass das Kundenkapital nicht ausgezahlt werden kann über eine gewisse Zeit. Können wir später gerne nochmal darauf eingehen, wie da auch diese Phase war, was da am Anfang erzählt worden ist und wo wir jetzt sind, Status quo. Und nochmal auf die Konsolidierung zurückzukommen, also entweder Zahlungsunfähigkeit oder es gibt große Player. Da nehme ich zum Beispiel die Allianz in den Mund, die ein sehr solider Konzern ist und die auch in der Lebensversicherungssparte immer noch sehr, sehr hohe Gewinne machen und die definitiv in der Zukunft zukaufen werden und sich kleinere Bestände von kleineren Versicherungsgesellschaften mit in den Konzern reinholen werden. Und dann irgendwann werden wir so ein Oligopol haben. Da haben wir noch 4, 5 große Lebensversicherer in Deutschland, die sich den Markt untereinander aufteilen und die dann natürlich auch den Wettbewerb und die Bedingungen bestimmen.
Ja, es hat mich gerade geschüttelt, weil du das gerade gesagt hast, Stichwort gute Bewertung der FEU. Ne? Du hast BBB+, hatten die, glaube ich, ne? War das richtig?
Genau, richtig.
Ich habe heute Morgen die Stresstests der Banken mir angeschaut, die ja jetzt veröffentlicht wurden. Die sehen auch alle sehr gut aus, das zumindest berichtet die Aufsichtsbehörde. Hast du mehr Informationen zur FEU AG? Was genau ist da passiert? Und inwieweit ist das repräsentativ für die gesamte Versicherungsbranche? Hast du da ein bisschen mehr Informationen für uns?
Ja, habe ich. Die Informationslage ist tatsächlich relativ spärlich, aber wir haben natürlich durch unsere Arbeit in den letzten Wochen einiges rausbekommen können, was auch schockierend ist auf der einen Seite, weil am Anfang war es so, diese Meldung über die Insolvenz hat uns selber halt getroffen. Also muss ich ehrlicherweise dazu sagen, wir hatten natürlich auch solche Verträge bei uns im Bestand. Die Kunden haben ihr Geld bekommen. Wir wollten im Nachgang das Kapital bei der FWU holen und auf einmal sagt die FWU, naja, es gibt kein Kapital mehr. Gott sei Dank haben wir dann natürlich auch gewisse Rückversicherungen und haben dann ein Controlling-System, dass wir das dann abfedern konnten. Das heißt, es war kein Problem. Aber die Thematik ist natürlich schon, dass jetzt immer mehr Kunden auf uns zukommen und sagen, sie haben noch so einen Vertrag, was kann ich jetzt damit machen? Und die aktuelle Situation ist tatsächlich die folgende. Die FEU-Versicherung ist ja deswegen pleite gegangen, weil sie einfach zahlungsunfähig war. So, das war die Aussage. Zahlungsunfähig. So, zahlungsunfähig und überschuldet, das kann ja natürlich jetzt alles bedeuten. Aus welchem Grund die FEU nun zahlungsunfähig ist, das wurde natürlich nicht näher bekannt und auch in der Kommunikation mit dem jeweiligen Insolvenzverwalter kommt man da nicht weiter. Also, das wäre jetzt Stochern im Dunkeln, wenn wir da jetzt irgendwelche Hypothesen aufstellen würden. Aber eine ganz klare Tendenz erkenne ich natürlich. diese Lebensversicherer investieren massiv in Staatsanleihen. Und in Deutschland zum Beispiel gibt der Gesetzgeber das ja sogar vor, dass 80% des Deckungsstockes, also des Kapitals der Kunden, in sogenannte mündelsichere Anlagen investiert werden müssen. Und das sind halt zum Großteil Staatsanleihen. Weil, Ronny, weißt du auch, Staatsanleihen haben das geringste Ausfallrisiko. Das wird am Kapitalmarkt als besonders sicher eingestuft, vor allem europäische Staatsanleihen. Naja, und dann haben die deutschen Versicherungsgesellschaften sich in den letzten Jahren an italienischen, an kroatischen, an spanischen Staatsanleihen bedient, aber auch an deutschen, die auf 10 Jahre minus 1% gebracht haben. Also ja, also die haben sich da wirklich toxisch aufgeladen. Und das Problem ist, dass durch den sehr starken Zinsanstieg, da haben wir in der letzten Folge schon mal drüber kurz gesprochen, über dieses Verhältnis, durch den sehr starken Zinsanstieg in kurzer Zeit der innere Wert dieser Anleihen natürlich massiv abgestürzt ist. So, wenn ich da mit Experten drüber rede, die sich im Anleihengeschäft auskennen, die sagen dann immer, ja Felix, aber das ist ja kein Problem, die halten das ja zur Endfälligkeit. Das war nie der Plan der Versicherungsgesellschaften. Der Plan der Versicherungsgesellschaften war einfach nur Geld zu parken, also über italienische Staatsanleihen oder auch deutsche Staatsanleihen, um da eine gewisse Sicherheit suggerieren zu können, um bei steigenden Zinsen dann entsprechend da schnell genug aussteigen zu können und wieder irgendwo anders investieren zu können, wo es dann wieder mehr Zinsen gibt. Das Problem ist, der Zinsanstieg hat so schnell vonstatten gefunden, dass die Versicherungsgesellschaften gar keine Zeit hatten, diese Anleihen liquidieren zu können. So, und jetzt müssen sie zur Endfälligkeit halten, weil sonst haben sie einen massiven Verlust, den sie realisieren müssten. Auch da insoweit kein Problem, solange sie keine Liquidität brauchen. Aber jetzt wachen auf einmal die Versicherungsnehmer auf und denken sich, die Verzinsungen sind sehr schlecht, die Kosten sind sehr hoch, ich zahle jedes Jahr 10.000 Euro ein, es werden nur 8.000 Euro gutgeschrieben, das ist kein gutes Geschäft. Und an der Stelle muss man wirklich sagen, die finanzielle Intelligenz in Deutschland ist ja noch nicht wirklich ausgeprägt. Aber Ronny, wir beide zum Beispiel arbeiten daran, das immer mehr auszuprägen. Und immer mehr Leute beschäftigen sich damit und werden sich dann auch darüber klar, dass sie eben die Renditeerwartungen solcher Produkte nachrechnen und sehen, das funktioniert nicht. Und solche aufgeklärten Leute haben dann dazu geführt, dass die Versicherungsgesellschaften Probleme bekommen haben, weil einfach Liquidität abgezogen worden ist durch Kündigungen. Und dann mussten natürlich solche Anleihen aufgelöst werden zu einem deutlich geringeren Wert als der Wert, der eingekauft wurde. Und dann ist schlichtweg die Liquidität nicht da und dann hast du eine Überschuldung. Das hatten wir bei der Eurovita, da war es sehr klar nachvollziehbar und ich bin mir relativ sicher, dass auch die FWU-Versicherungsgesellschaft das über die Füße gefallen ist und sie deswegen eben entsprechend jetzt in der Zahlungsunfähigkeit sind. Also das war der Weg zur Insolvenz. Und jetzt haben wir die Situation, und das ist ganz spannend. Am Anfang hieß es, ja, das wird jetzt mal für einen Monat gesperrt, die Auszahlungen. Also das war 19. Juli, glaube ich, sollte bis 20. August sollten die Auszahlungen gesperrt werden. Der Versicherungsnehmer, und das muss er sich mal auf die Zunge zergehen lassen, Ronny, der Versicherungsnehmer hat bis heute noch nichts von der FWU gehört. Also wenn der nicht von uns was gehört hat, von dir oder von wem anders, hat er das im Zweifel noch gar nicht mitbekommen. Der zahlt immer noch 100 Euro jeden Monat in seinen Vertrag ein und weiß gar nicht, dass er aktuell gar nicht an sein Kapital kommt. So, und letzte Woche kam dann ein Schreiben von der FWU bei uns ins Haus rein. Ich denke mal, ich darf darüber sprechen, weil sie haben es uns ja offiziell geschickt, dass erstmal bis Ende Februar 2025 die Auszahlungen eingefroren worden sind. Dreimal darfst du raten, wie das weitergehen wird. Im Februar wird das nächste Schreiben kommen, naja, bis Juni eingefroren und dann wird es weiter eingefroren und weiter eingefroren. Ob und wie viel der Kunde von seinem Geld jemals noch sehen wird, und es geht immerhin um 285.000 Versicherungsnehmer, das steht aktuell in den Sternen und das kann auch ich nicht bewerten. Vielleicht sehen sie alles irgendwann wieder, vielleicht sehen sie nichts, ich weiß es schlichtweg nicht.
Die FWU ist ja trotzdem ein relativ kleiner Versicherer, oder? Mit diesen fast 300.000 Versicherungskunden? Oder
ja, überschaubar, wie ist das, ja, da hast du schon recht. Ja, also im Vergleich zu einer Allianz, zu einer HDI, zu einer Generali sind die wirklich verschwindend gering. Nichtsdestotrotz sage ich immer, es sind trotzdem 285.000 Leute. Gell? Es geht um 9 Milliarden Euro, die Leute sich hart vom Mund abgespart haben und in solche Verträge eingezahlt haben, mit dem sehr guten Hintergedanken, private Altersvorsorge zu betreiben. Und jetzt kriegen sie die Strafe dafür, weil sie private Altersvorsorge betrieben haben, stehen sie jetzt vor dem Scherbenhaufen ihrer Altersvorsorge.
Naja gut, es liegt ja aber trotzdem, es hat ja jeder selbst in der Hand, ob er sich, du hast ja vorhin das Thema finanzielle Bildung angesprochen, ob er sich mit solchen Sachen rumschlagen möchte. Ne? Ich habe gelesen, 84 Millionen Lebensversicherungsverträge sind momentan aktiv. Ist das richtig?
Ja. Ja, 82,8 okay, oder so, aber gut. Sowas um den Dreh.
Ja, sowas in der
aber
Richtung.
Auch da interessant, Ronny, die Zahl ändert sich nicht großartig.
Ja.
Also die Leute bleiben immer noch in diesen Verträgen verhaftet. Also das vor 10 Jahren hatten wir 89 Millionen Verträge, jetzt haben wir 84, 83 Millionen Verträge. Man möchte ja meinen, dass der Bestand rapide sinkt, aber das ist nicht der Fall.
Ja, der Versicherungsvertrieb ist natürlich nach wie vor aktiv und platziert neue Produkte daneben. Das ist natürlich auch das Ganze, was das noch ein bisschen auffängt. Aber letztlich 84 Millionen oder 82 Millionen Lebensversicherungsverträge ist definitiv für die Altersvorsorge zu viel. Ich habe dann gelesen, 30 Millionen Bausparverträge kommen noch dazu.
Ja.
Rentenversicherungen sind fast 40 Millionen. Wir beide wissen ja, und nicht nur wir wissen das, sondern ich denke, es wissen immer mehr, dass die Menschen sich damit nachweislich arm sparen. Hast du ein Warum für mich? Warum machen das Leute? Was ist deine Idee dazu? Warum?
Also ich habe zwei Ideen diesbezüglich oder zwei Thesen.
Ja.
Einmal ist es die These der fehlenden finanziellen Intelligenz. Da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
Die ist in Deutschland nicht ausgeprägt und das soll auch in Zukunft sich nicht ändern. Weil die Agenda ist ganz klar, ein finanziell freier Mensch oder ein Mensch, der grundsätzlich finanzielle Intelligenz besitzt, der hat die Möglichkeit, eher finanziell frei zu werden. Klar, wie jemand, der diese finanzielle Intelligenz nicht besitzt, der nicht weiß, wie man mit Geld umzugehen hat. Und je mehr finanzielle Freiheit jemand hat, umso eher hat er auch persönliche Freiheit und ist auch nicht so leicht lenkbar. Es ist ganz klar, das ist keine wilde Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach so. Und für den Staat ist natürlich ein Bürger viel, viel angenehmer, der einfach im Hamsterrad ist, der in der Früh zum Arbeiten geht, der seine Steuern zahlt, der sich nicht beschwert, der gar keine Zeit hat, sich zu beschweren, weil er die ganze Zeit arbeiten muss,
mhm,
und der gar nicht links und rechts schauen kann. Deswegen ist es in den meisten Staaten, es ist ja keine Eigenart von Deutschland, sondern das ist ja in ganz Europa und meist wahrscheinlich auf der ganzen Welt so, dass finanzielle Freiheit vom Staat nicht gefördert wird, weil ich damit freie Bürger erzeuge, die dann vielleicht dem Staat gegenüber nicht mehr ganz so hörig sind. Erstes Thema. Zweites Thema, der deutsche Michel, der ist ja sehr träge. So, und dann ist es natürlich auch nochmal so, wir wollen Verantwortung abgeben. Bloß nicht selbst verantwortlich sein. Deswegen sind wir zum Beispiel auch kein Volk, das in Aktien investiert. Oder da kannst du ja ein Lied davon singen, kein Volk, das großartig in Edelmetalle investiert. Weil dann wäre ich ja selbst dafür verantwortlich. Da muss ich mich selbst darum kümmern. Und da muss ich meine eigene Entscheidung, Edelmetalle gekauft zu haben oder Aktien gekauft zu haben, die muss ich auf mich selbst nehmen. Und so gebe ich es der Bank ab oder der Versicherungsgesellschaft und sage, mein Versicherungsberater hat gesagt, der kümmert sich darum und wenn es nicht läuft, dann ist der böse Versicherungsberater schuld, weil der hat mir doch empfohlen, in dieses Produkt zu investieren. Der Versicherungsmakler, der kann genauso wenig dafür wie der Bankberater, der da vorne steht, dass das Produkt scheiße ist. Sorry für den Ausdruck, aber der kann dafür nichts. Der Einzige, der dafür was kann, das bin ich selbst, weil ich mich für dieses Produkt entschieden habe. Aber im Rahmen dieses Versicherungs- oder Bankmantels nehme ich mich halt so ein bisschen raus aus der Sphäre und sage, ja, also ich habe das ja abgegeben, ich habe ja was gemacht, ich zahle ja 100 Euro jeden Monat ein, damit ich Altersvorsorge betreibe und bin dann quasi aus der Verantwortung raus. Und dann ist dieses Denken so hinter mir die Sinnflut. Und ich glaube, das ist halt bei uns in Deutschland so ganz speziell ausgeprägt. Eigentum ist ja bei uns sowieso sowas, was ja bisschen was negativ Behaftetes hat, außerhalb vom Bank- und Versicherungsspektrum zu sparen, hat auch immer sowas wie, du machst Aktien, wie, du machst Edelmetalle, wie, du machst Immobilien, das kannst du doch gar nicht, das geht doch gar nicht, das ist doch alles Lug und Betrug. Ja, das sind also unsere Denkmuster, mhm, die wir wahrscheinlich im Volk haben und die wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte so Bestand haben werden.
Ja, zwei gute Punkte, Felix. Ich glaube, ein dritter könnte noch sein, dass das in der Vergangenheit immer ganz gut funktioniert hat. Und Anleger, ja, und das ist meine Erfahrung, doch gerne die Vergangenheit nutzen, um die Zukunft zu prognostizieren. Und da wissen wir ja beide, dass das eigentlich eine Sache ist, die man eigentlich gleich vergessen kann. Das funktioniert so nicht. Aber das ist das,
ja,
was ich häufig noch feststelle.
Ja, hast du recht, aber auf der anderen Seite muss man da ja auch ehrlicherweise sagen, wenn ich die Vergangenheit als die Wahrheit für die Zukunft anstelle in meinem Vergleich, dann müsste ich ja auch so ehrlich sein und sagen, naja, wie haben sich denn Edelmetalle entwickelt über die letzten Jahrzehnte? Wie haben sich denn Immobilien entwickelt über die letzten Jahrzehnte oder Jahrtausende? Die Sachwerte waren die einzigen Produkte, die über Jahrhunderte und Jahrtausende, unabhängig von Krieg, unabhängig von Währung, unabhängig vom politischen System, Bestand hatten. Und damit fällt ja auch schon wieder das Narrativ eigentlich der Bank- und Versicherungsprodukte, weil die haben meistens eine Halbwertszeit von ein paar Jahrzehnten. Eine Währung hält im Durchschnitt 80 Jahre lang. Danach haben alle, die im Geld investiert haben, ihr Kapital verloren. Also von dem her, ich finde, man kann die Vergangenheit schon als guten Parameter nutzen. Aber auch da zeigt uns die Vergangenheit ganz klar, diejenigen, die Vermögen aufgebaut haben, waren diejenigen, die in Sachwerte gegangen sind.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist natürlich eine Asset-Klasse, die super spannend ist. Da bin ich auch deiner Meinung. Was war denn eigentlich, Felix, dein persönliches Aufwacherlebnis? Kannst du dich noch daran erinnern?
Das war so ein paar ausschlaggebende Situationen und auch Argumente, die ich hauptsächlich von meinem Vater bekommen habe, der ja das Geschäft damals 2007 in die Wege geleitet hat und sehr früh sich mit dem Thema beschäftigt hat, zu einem Zeitpunkt, genauso wie du, Ronny, im Jahr 2007, 2008, wenn du dann darüber gesprochen hast, Lebens- oder Rentenversicherungen, damit spart man sich arm, dann warst du damals der völlige Verschwörungstheoretiker. Ja. Damals warst du allein noch weiter Flur. Ja. Aber ich weiß noch, wie mein Vater mir immer beigebracht hat, wie Geld funktioniert und was Vermögen ist und was Schulden sind und was Konsum ist und was wirklich Vermögensaufbau ist. Ich habe das, ich glaube, erst so wirklich mit 20 verstanden, aber schon davor praktiziert. Davor praktiziert, aber wahrscheinlich einfach nur, weil ich gedacht habe, ja, der Papa hat das gesagt, dann mache ich das so. Ja. Mit 20 sowas um den Dreh, habe ich gemerkt, wie sich da die Spreu vom Weizen trennt. Wie ich auf einmal, ich habe dann gejobbt im Studium und andere haben das Geld ja sofort in irgendeiner Form rausgeblasen, egal wie. Auch ich war damals kein Kind von Traurigkeit, um Gottes Willen, aber man hat Kapital aufbauen können. Und dann hatte ich eine Situation, und jetzt oute ich mich, ich weiß noch gar nicht, ob ich das jemals in einem Podcast gesagt habe, aber da wurde mir eine Rürup-Versicherung verkauft.
Okay.
Im Jahr 2014, also mitten im Studium, Ende vom Bachelor, Anfang vom Master. Ich hatte Ahnung, Steuern- und Wirtschaftsprüfung studiert, also habe das alles verstanden und dachte mir, ja gut, ich kann das schon so ein bisschen validieren. Und dann kam so ein Versicherungsberater und man weiß ja, welche Versicherungsvertriebe da so an Unis unterwegs sind. Und der kam an mich ran und hat mir gesagt, hey, du machst doch BWL und Steuern, du kennst dich doch aus und Steuern sparen ist doch total wichtig. Und ich, ja klar, Steuern sparen ist wichtig. Und dann hat er gesagt, ich muss in den Index investieren und dann wäre ich an den Gewinnen, würde ich partizipieren und die Verluste, ja, die gleichen sich dann aus und Cost Average. Und er hat ganz viele Fachtermina genommen, in den Mund genommen und ich habe ihn nur zugestimmt, habe gesagt, ja klar, also ich verstehe das alles und ich mache das. So, abgeschlossen. Und dann im Jahr 2019 habe ich das Ganze mal analysiert. Ich war ja dann schon damals hier im Unternehmen, habe mir das mal hochgeholt und habe mir das durchgerechnet, habe gesagt, hey, ich habe da, und das war viel Geld damals für mich, ich habe da über die Jahre hinweg 6.000, 7.000 Euro eingezahlt, weißt du, als Student da so viel Geld auf die Seite zu legen, und es waren irgendwie 3.000 Euro drin. Mhm. Und damals wurde mir das Produkt verkauft mit dem Argument des Steuersparens, ich habe nicht mal Steuern gezahlt als Student, also das war das schwachsinnigste Produkt, das mir hätte verkauft werden können. Aber ich habe das dann gemerkt, bin dann auch wieder zu meinem Vater gesandt, habe gesagt, Papa, ich habe dich doch damals gefragt, ob ich das abschließen soll. Warum hast du nichts gesagt? Und dann hat er zu mir gesagt, du musst das selbst am eigenen Leib erfahren. Weil wenn ich dir die ganze Zeit sage, was funktioniert und was nicht funktioniert, dann sagst du, ja, der Alte, der erzählt mir schon wieder da irgendeine Story. Ja. So habe ich das am eigenen Leib erfahren und habe da sehr, sehr viel Geld für mich damals verloren, mehrere tausend Euro, an die ich heute auch nicht rankomme. Diese Versicherungspolice liegt immer noch bei mir daheim. Ich kriege irgendwann im Jahr 2065 aktuell 3,80 Euro ausgezahlt im Monat. Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wir für eine Währung dann haben und wie das dann aussieht.
Also, und das war so mein Moment, wo ich gesagt habe, ich habe es am eigenen Leib gespürt, habe gemerkt, wie viel das mich gekostet hat, monetär, aber wie viel ich dadurch gedanklich lernen durfte. Und ich glaube, das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, da muss man sich mal tiefer damit beschäftigen. Davor war unsere Firma ja einfach auch nur dazu da, abzuwickeln, also die Verträge anzukaufen, abzuwickeln, aber noch kein Research im Hintergrund zu machen. Mhm. Und das machen wir dann so seit 2019, 20 kontinuierlich, dieses Thema dann wirklich auf den Prüfstand zu stellen.
Sehr gut, sehr wichtige Arbeit, die ihr da macht. Was war denn dein bemerkenswertester Fall in der Firma, in der ProLife GmbH? Woran erinnerst du dich heute noch? Und was wirst du wahrscheinlich noch deinen Kindern und Kindeskindern erzählen?
Also einmal mein persönliches Beispiel. Mhm. Aber auf der anderen Seite war das eine Optikerin aus dem Schwäbischen. Mhm. Sie war selbstständig und sie hatte mehrere Optikerläden und war damals, es war im Jahr 2022, also es war noch Corona, und die wird so 35 Jahre alt gewesen sein, eine taffe Frau. Ich habe die kennengelernt, die war dann bei uns in Ingolstadt, weil sie hatte sehr große Verträge. Und ein Vertrag war ein Vertrag von einer Versicherungsgesellschaft aus dem Schwäbischen. Da hat sie über 7,5 Jahre hinweg 275.000 Euro eingezahlt. war eine vorgebundene Police mit einem geringen Chance-Risiko-Verhältnis, also sehr, sehr konservativ geschickt. Da war ein konservativer Fonds drin und der Fonds, der da hinterlegt war, der lief auch sehr gut über die Laufzeit hinweg. Also der hat seit Auflegung im Durchschnitt, ich glaube, 5% per annum gemacht, nie im Minus gewesen, also alles gut. Und trotzdem hatte sie dann damals nach 7,5 Jahren, und jetzt halte ich fest, 275.000 Euro eingezahlt, 215.000 Euro Rückkaufswert. 60.000 Euro, die weg waren, beziehungsweise die waren nicht weg, die hat halt dann wer anders gehabt, in dem Fall der schwäbische Versicherungskonzern. Und obwohl der dahinterliegende Fonds die ganze Zeit eine positive Rendite zur Verfügung stellen konnte. Und das war wirklich so krass, weil die Dame, die hat es nicht verstanden. Die saß hier, die hat gesagt, das gibt's und das ist Betrug, das ist Lug und Betrug. Und ich musste ihr sagen, nein, das haben sie unterschrieben, das dürfen die. Aber wir haben dann die Police auch gecheckt. Konnte man nichts dagegen tun. Das war alles nied- und nagelfest. Die Versicherungsgesellschaft hatte das alles in ihren AGBs so verankert. Die Kosten transparent ausgewiesen. Der Kundin wurde es natürlich so nie erklärt und auch nie verkauft, aber sie hat es unterschrieben. Ihr wurden alle Unterlagen mitgegeben und damit kann man dann auch nichts mehr machen. Diese Dame war dann sehr, sehr aufgelöst und verständlicherweise, und das ist so ein Fall, weil ich persönlich mit ihr zu tun hatte, ja, an den erinnere ich mich immer wieder zurück.
Ja, leider legal oder so, ne? Das muss man ja leider dazu sagen.
Aber gut, ja, okay. Es ist vollkommen legal, also ja. Da kann man nichts dran rütteln.
Felix, gibt es denn, jetzt haben wir viel Negatives über die Versicherungsbranche gesagt, gibt es denn Versicherungen, die sich heute noch lohnen, beziehungsweise die aus deiner Sicht ein absolutes Muss sind? Wo bist denn du selbst überzeugter Kunde von diesen Geldversprechen?
Hier, jetzt muss man muss unterscheiden. Also Versicherungsgesellschaften an sich brauchen wir alle. Brauchst du, brauch ich. Ich muss eine Haftpflichtversicherung haben, ich muss mein Auto versichern, ich muss die Firma hier versichern, ich brauche eine Cyberversicherung. Also um Risiken abzudecken, sind Versicherungsgesellschaften unabdinglich. Und das war einer der besten Ideen, die die Versicherungsgesellschaft die waren ja damals Vereine auf Gegenseitigkeit, die sich aus gewissen Branchen heraus entwickelt haben. Vor ungefähr 200-300 Jahren wurden die dann groß. Das war eine der besten Errungenschaften, die wir in der modernen Welt hatten. Was sehr interessant ist, es gab auch früher schon Versicherungen, also selbst im römischen oder griechischen Reich gab es schon solche Art Versicherungen, wo dann tatsächlich Risiken abgesichert worden sind durchs Kollektiv. Aber das brauche ich. Also ich brauche Risikoabsicherung. Da gibt es gar keine Diskussion darüber, in welchem Maße und welchem Ausmaß ich das jetzt brauche, ob ich alles versichern muss oder ob mir gewisse Risiken reichen, die ich vielleicht dann auch eingehen möchte. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber Risikoabsicherung, ganz wichtig. Anderes Thema, Versicherungs- oder Bankprodukte, in denen ich in Geldversprechen spare, habe ich schlichtweg nicht. Punkt. Weil für mich ist die ausschlaggebende Situation einfach die, alles, was ich nicht brauche für mein Notgroschen, für meinen Konsum, für mein Leben, um in Urlaub zu fahren, um der Frau mal was Schönes zur Verfügung zu stellen, um mir mal was zu gönnen, muss aus dem System raus. So, ich bin realist genug, ich bin ja auch Unternehmer und das bist du auch, Ronny, wir brauchen Firmenkonten, wir brauchen die auch bei mehreren Banken, da liegt auch Geld drauf, ich brauche die Banken für die Überweisungen, für die Transaktionen, ich brauche die Banken privat für meinen Konsum und ich bin definitiv niemand, der sagt, alle Banken weg, wir brauchen keine Banken mehr, wir machen das selbst. Das ist völliger Schwachsinn, weil das wird nicht funktionieren. Und auch wenn Leute sagen, ja, dann zahlen wir doch jetzt alle mit Gold und Silber, auch das wird nicht in der Form funktionieren, wie die Leute sich das vorstellen. Also deswegen brauchen wir Banken, wichtige Institutionen, aber wir brauchen sie nur für die Risikoabsicherung bei den Versicherungsgesellschaften und bei den Banken brauchen wir sie tatsächlich nur für die Finanztransaktionen. Aber wir brauchen weder Banken noch Versicherungen für den Vermögensaufbau.
Das sehe ich genauso, da hast du völlig recht. Was mich aber so ein bisschen nachdenklich macht in letzter Zeit, ist die Frage, was sagt denn eigentlich sowas, was jetzt gerade mit der Versicherungsbranche passiert, was sagt denn das eigentlich über unser Finanzsystem aus, wenn eben diese Produkte zunehmend kollabieren? Und wir wissen ja auch, Versicherungen sind ja nun mal so ein Stück weit systemimmanent. Was erwartest du, wie geht das weiter? Was würdest du sagen, wie ist der Zustand unseres Finanzsystems heute, wenn du auf deine Branche guckst?
Ich glaube, der Zustand des Finanzsystems war immer schon nicht prickelnd. Die Situation ist heute nur eine andere wie früher. Früher gab es die Informationslage schlichtweg nicht und die Alternativen nicht. Deswegen ist es ja auch so in unseren Köpfen verfangen und da muss ich dir wiederum recht geben auf das, was du vorhin gesagt hattest, Ronny. Früher hat es ja funktioniert. aber einfach nur deswegen, weil es keine Alternativen gab. Also vor 30, 40, 50 Jahren, da konntest du maximal vielleicht noch irgendwo eine Immobilie kaufen und die vermieten, aber selbst das war ja kaum möglich. Du hattest ja gar nicht die Möglichkeit der Kommunikation, du hattest das gar nicht in der Form unter Kontrolle, wie du es jetzt hast, und von Edelmetallen brauchst du gar nicht reden. Das war ja über Jahrzehnte lang als Anlagegut für den kleinen Bürger quasi ausgestorben und quasi gar nicht verfügbar. Und plötzlich hat sich das in den letzten 20 Jahren extrem gedreht. Du kannst auf Edelmetalle sofort zugreifen. Du kannst auf Aktien sofort zugreifen. Du kannst auf Immobilien relativ schnell zugreifen. Du kannst sie sofort erwerben, immer vorausgesetzt, du hast das nötige Kleingeld dafür. Aber die Informationslage ist eben eine ganz andere. Und das macht dem Finanzsystem so extrem zu schaffen, weil in der Vergangenheit war es so, das Finanzsystem war trotzdem angeschlagen, keiner hat es mitbekommen, und die es mitbekommen haben, haben gesagt, naja gut, ich kann ja nichts machen. Wenn ich Geld auf die Seite legen will, dann muss ich das zur Bank bringen oder zur Versicherung. Ich habe gar keine Alternative. Nur wenige Leute damals, wirklich die Privilegierten, hatten die Möglichkeit, in Sachwerte zu diversifizieren, aber das breite Volk hatte die Möglichkeit nicht. Und auf einmal hat sich das gedreht. Mithin ein paar Jahren hat auf einmal die breite Bevölkerung die Möglichkeit, die vorher nur ein paar privilegierten Leuten zuteil wurde. Und von dem her gehe ich davon aus, dass das Finanzsystem immer weiter unter Druck gerät, weil die Leute einfach außerhalb dieses Finanzsystems investieren werden, das Geld parken werden, und dann wird sich das Finanzsystem aber wehren müssen, weil sonst kollabiert das Ganze und fliegt uns allen um die Ohren. Und der Staat wird da auch eine Institution sein, die den klassischen Bank- und Versicherungswesen unter die Arme greifen wird, weil es ein unfassbarer Faktor für unsere Wirtschaft ist, für unsere gesamte Weltwirtschaft, und unbedingt gestützt werden muss aus der Sichtweite der jeweiligen Staaten. Und dann kann ich tatsächlich nicht dafür garantieren, dass nicht auf das Privatvermögen eines Einzelnen vielleicht abgestellt werden muss, um die Kollektive der Banken und der Versicherungen zu schützen. Und da würde ich gleich gern auch nochmal mit dir drüber sprechen, über dieses Thema Goldverbot zum Beispiel. Ich würde gerne auch wissen, was du dazu denkst, weil ich habe dazu eine eigene Meinung, die ich danach gerne kundtun kann, aber würde gerne mal wissen, was du dazu vielleicht denkst.
Alles ist möglich. Ich sage das ja immer wieder. Ich halte gerade die Situation, in der wir uns befinden, für auch sehr angespannt. Wir dürfen ja nicht vergessen, bei den Versicherungen, wenn man die klassischen nimmt, das sind ja letztlich alles Schulden, in die ich investiere. Staatsschulden?
Die vorgebundenen. Ja, auch gut. Die vorgebundenen. Also ja. Ich habe hier so ein Pamphlet ausgearbeitet, das kommt die nächsten Wochen dann raus. Und jetzt sage ich das ganz klar, die vorgebundenen Versicherungsgesellschaften oder Policen, die sind noch gefährlicher wie die klassischen. Die Leute sind sich dessen nur nicht bewusst. Es wird immer mit dem Wort Sondervermögen umhergeschmissen. Es gibt das Sondervermögen schlichtweg im Versicherungsmantel nicht. Ich habe auch da Schulden gegenüber der Versicherungsgesellschaft, und jetzt kommt der Hammer. Im Zweifel gibt es diese Fondsanteile oder Aktienanteile, die mir die Versicherungsgesellschaft suggeriert, gibt es gar nicht. Die Versicherungsgesellschaft muss das nicht ein einziges Mal erworben haben. Und das, also ein ganz spannendes Thema, können wir dann irgendwann anders nochmal drüber sprechen.
Ich habe das mal früher gemacht. Ich habe ja damals Fondspolicen auf dem Tisch gehabt und den Menschen geraten, am Anfang, ne, wo ich das noch ein bisschen anders betrachtet habe, sich den Versicherungsmantel zu kündigen und sich die Fondsanteile ausliefern zu lassen. Das war teilweise auch ganz spannend. Es hat aber funktioniert, aber ich bin da völlig bei dir. Die Fonds gehören ja nicht dem Kunden, die gehören ja der Versicherungsgesellschaft. Das ist ganz klar. Aber ich sage ganz...
Wenn es die Fonds überhaupt gibt.
Wenn es sie überhaupt gibt, ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Zu 100%, da bist du sicherlich der richtige Ansprechpartner. Aber du hast mich ja gefragt, Goldbesitzverbot halte ich grundsätzlich für denkbar. Ja, ich würde es nicht ausschließen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es global funktioniert, aber ich glaube, in Teilbereichen, vielleicht in der Eurozone, könnte ich mir unter Umständen so etwas vorstellen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind dafür geschaffen. Ja. Ob man das dann umsetzt und wie konsequent man das dann umsetzt, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich sage ich immer, alles ist möglich.
Also klar, alles ist möglich, da stehe ich vollkommen dahinter. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Regelungen, die Zugriffsmöglichkeiten, die gibt es, das ist gar keine Frage. Aber ich beruhige mich selbst immer so ein bisschen damit, dass ich sage, bevor auf sowas wie Gold oder Immobilien zugegriffen wird, sind alle unsere Konten, Lebensversicherungen, alles, was in irgendeiner Form in dem Geldvermögen angespart worden sind, auch schon abgeräumt worden. Weil man darf nicht vergessen, bei einer Lebensversicherung, bei einer Rentenversicherung, bei einem Sparvertrag, den ich bei der Bank habe, da ist es um ein Vielfaches einfacher, auf das Kapital zuzugreifen, weil im Zweifel ist das alles elektronisch sofort durchführbar. Und ich kann sofort 10% des Vermögens zum Beispiel in einem Land aus Sparkonten abziehen und dann entsprechend umverteilen oder sonst irgendwas, was damit gemacht werden kann. Während ich bei physischem Goldbesitz natürlich einen riesen Aufwand dahinter habe. Jetzt muss ich erstmal schauen, wer hat Gold? Wie viel hat der? Woher hat er das? Wie lange hat er das? Dann der personelle Aufwand, stell dir das mal vor, und bei Immobilien das Gleiche. Also wenn es wirklich soweit ist, dass Gold verboten wird oder enteignet wird oder Immobilien enteignet werden, dann haben wir ganz andere Probleme, weil dann sind unsere Konten auch schon alle leer.
Ja, das stimmt. Man muss natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Also ein Goldbesitzverbot ist natürlich eine Geschichte, wo ich dann sage, ich brauche es ja als Regierung nur verbieten. Dann kann ich es auch nicht mehr einsetzen. Ich kann es dann auch nicht mehr zu Geld machen, ich kann es nicht benutzen. Ich muss es ja gar nicht weggenommen bekommen. Es reicht ja nur, es kommt auf die Blacklist und dann war es das. Aber letztlich die Wahrscheinlichkeit, dass sowas kommt, da bin ich ja bei dir, die ist schon relativ gering. Bevor das passiert, zieht die Regierung den Paragraph oder Artikel 46 des Kreditwesengesetzes, schließt die Banken und Börsen und damit sind eigentlich fast alle Finanzprodukte nicht mehr verfügbar. Ob das Policen sind, ob das Investmentfonds sind, ETFs, damit war es das. Und das muss nicht mal durch den Bundestag durch, da reicht ein einfacher Regierungserlass wie in der Corona-Zeit und das Thema ist erstmal durch. Aber letztlich muss man wirklich konstatieren, das ist heute eine ganz gefährliche Situation, in der wir uns befinden. Die Schulden sind auf Höchststände geklettert, das wird immer dramatischer. Ja. Und wer jetzt heute seine Altersvorsorge noch auf Schulden aufbaut, wie die Versicherungskunden es ja tun, ja, da fehlen mir dann einfach die Worte.
Ja, und man muss ja nur mal, ich frage immer die Leute auf Präsenzveranstaltungen, ob sie jemanden kennen, der durch einen Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung oder eine private Rentenversicherung reich geworden ist. Mhm. Und ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt. Ronny, ich weiß nicht, vielleicht kennst du jemanden, aber ich habe nie wen kennengelernt, der durch solche Produkte reich geworden ist. Aber ich kenne sehr viele Leute, die durch Edelmetalle, durch Immobilien, durch Aktiengeschäfte oder durchs eigene Business sehr, sehr wohlhabend geworden sind. Und ich meine, das ist doch schon ein riesen ausschlaggebendes Argument. Und gerade was das Thema Edelmetalle angeht, auch da, wenn die Leute immer sagen, naja, das ist ja nur was für Reiche oder sonst irgendwas, das ist ja auch ein Schwachsinn. Ja. Und man muss ja nur eine Sache mal anschauen, jedes Land der Welt hat seine Goldreserven. Jedes Land der Welt, ausnahmslos, selbst Nordkorea, die haben auch unfassbare Goldreserven. Und man muss es den Staaten doch nur gleich tun. Wo ist die Goldreserve eines jeden selbst? Bau dir deine Goldreserve auf. Die Staaten machen das auch nicht ohne Hintergedanken. Das ist einfach eine ganz wichtige Sache. Aber der Bürger wird natürlich klein gehalten. Der wird an solchen Sparprodukten in irgendeiner Form, der wird da rein manövriert, schon von Anfang an. Er hat keine finanzielle Bildung. Derjenige, der in der Schule referieren darf, das bist nicht du oder ich, sondern das ist der Vertreter von der Volksbank oder von der lokalen Sparkasse, der da dann entsprechend seinen Vortrag machen darf und die Sparkassenpyramide vorstellen darf und sagen darf, hey, wenn ihr mal 18 seid, dann dürft ihr einen Bausparer bei uns abschließen und dann kriegt ihr sogar noch, keine Ahnung, irgendwie ein Sparkassenhandtuch obendrauf. Also weißt, das ist einfach, der kleine Mann wird einfach abgespeist, dem wird gar nicht die Möglichkeit gegeben, Kapital aufzubauen und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder, egal wie viel man verdient oder nicht verdient, die Möglichkeit hat und auch besitzen sollen dürfte, Kapital aufzubauen. Und die Möglichkeit hat jeder, auch im Kleinen. Die gibt's. Aber die wird einfach hier an der Stelle erstens nicht gefördert. Und dann ist sowas, finanzielle Intelligenz, natürlich auch eine Hohlschuld. Man darf jetzt nicht erwarten, oh, der Staat, der muss mich jetzt hier versorgen, der muss mir jetzt finanzielle Intelligenz aneignen oder sonst irgendwas. Das wird nicht passieren. Das ist eine Hohlschuld. Bildet euch. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Bildet euch hier oben, investiert hier oben rein, weil dann habt ihr die Möglichkeit, irgendwann tatsächlich ein Leben zu führen außerhalb des Hamsterrades, in dem ihr ja immer weiter drin seid. Und wir sehen es ja jetzt aktuell mit den ganzen Rentenreformen und was da alles passieren soll. Diese Illusion mit 67 dann einen Lenz zu machen und dich entspannt deinen Lebensabend zu frönen, diese Illusion, die kann man sich ja auch schon abschminken. Du wirst weiterarbeiten müssen mit 67, so lange, bis du umfällst. Punkt.
Es wird auf alle Fälle nicht leichter, lieber Felix. Und weil dieses Thema wirklich wichtig ist, schlage ich mal vor, wir verlagern das Ganze, was wir jetzt hier begonnen haben, ja, in einen anderen persönlichen Rahmen. Denn wir beide werden am 13. November um 20 Uhr ein gemeinsames Webinar machen, wo wir genau auf diese Themen noch mal ein Stück weit eingehen. Wir werden es den Teilnehmern ermöglichen, uns Fragen zu stellen. Wir werden ein bisschen tiefer eintauchen. Wir werden uns die systemischen Risiken mal anschauen, die eben nicht nur Versicherungen haben, sondern die eben die gesamte Finanzlandschaft betreffen. Und Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Wir beide könnten hier wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5 Stunden reden. Aber wir werden das mal verlagern. Du hast andere Termine, ich habe andere Termine. Deswegen werden wir an der Stelle jetzt erstmal einen Cut machen und wir verweisen einfach auf das Webinar am 13. November um 20 Uhr. Und dort werden wir nochmal intensiv diese ganzen Themen angehen. Felix, vielen Dank für deine Antworten. Das war wie immer ein tolles Gespräch mit dir. Gerne. Du bist sehr tief im Thema, das merkt man. Du liebst dieses Thema. Ich freue mich auf den 13. November. Für mich ist das dann das letzte Webinar für dieses Jahr. Der Termin und die Anmeldung sind dann über den Link in der Folgenbeschreibung möglich. Felix, hast du für unsere Zuhörer noch ein Schlusswort?
Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, Ronny, dass ich heute wieder hier zu Gast sein darf. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit sehr wichtigen Themen, die wir angeschnitten haben und die wir dann bestimmt in dem Webinar auch vertiefen können. Und ja, an der Stelle kann ich nur an jeden appellieren, nehmt diese Einladung zu dem Webinar wahr. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die man tatsächlich machen kann, die eigene finanzielle Bildung auf ein ordentliches Fundament zu stellen und dann auch Entscheidungen zu treffen. Weil nur sich die ganze Zeit Informationen reinzuziehen und zu sagen, boah, jetzt weiß ich das, ohne Entscheidungen zu treffen, bringt nichts. Also auch Entscheidungen treffen. Und ich glaube, nach dem Webinar am 13. November kann man das definitiv tun.
Tolles Schlusswort. Vielen Dank, Felix. Euch allen jetzt noch eine gute Zeit. Wir hören und sehen uns. Alles Gute. Lasst dir gut gehen. Bis bald.
Du auch.
Euer Ronny Wagner. Tschüss.